Ich feiere persönlich gerade jetzt das 68. Geburtstagsfest. Und man macht sich immer wieder neue Gedanken darüber und bin christlich erzogen worden und man hört immer wieder die gleichen Geschichten. Jetzt treffe ich eine Nachbarin auf der Straße und sage, heute ist Ostern. Und dann fragt die Nachbarin, ja, schön, arbeitsfrei, Urlaub fahren, wunderbar, Feiertage finde ich toll. Was ist denn Ostern passiert? Und dann sage ich, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Guckt sie mich an und sagt, verstehe ich nicht, aber das ist doch Grimms Märchen, oder? Träum mal weiter, das war's dann. Das kann ich nicht fassen, das passt alles nicht. Dann taucht bei mir die Frage auf, ich habe sehr viele Menschen um mich rum, wir alle, die haben von dieser Geschichte keinen Hintergrund, von Gott und der Welt keinen Schimmer. Wie erkläre ich einem Menschen, der überhaupt keinen christlichen Hintergrund hat, diese Auferstehungsbotschaft? Und dann habe ich Dolores gefragt, ich sage, geh mal hin, sinngemäß, frag mal deine Nachbarin, wie würdest du die Auferstehung erklären? Ja, überlegen, gucken wir mal, was Dolores rausgefunden hat.
Schwere Frage. Ja, also das Grab ist leer, der Herr ist auferstanden. Amen. Ja, das klingt für viele wie eine erfundene Geschichte. Selbst die ersten Jünger hatten erst einmal Probleme, das zu glauben. Und das, obwohl sie eine Zeit lang mit Jesus unterwegs waren, von ihm lernten. Ja, und sie waren ihm ganz nah, sie konnten ihn anfassen und trotzdem konnten sie das erstmal nicht fassen. Sie hätten es doch besser wissen müssen, oder? Mit Jesus Tod starb auch ihre Hoffnung. Plötzlich kam die Angst. Vielleicht dachten sie, sie seien einem Hochstapler auf dem Leim gegangen und alles war umsonst. Die Zeit, die sie mit ihm verbrachten, konnten sie sich tatsächlich so in ihm getäuscht haben? Wie gehen wir mit der Situation um, wenn wir in Situationen geraten, wo wir ihn nicht fassen können? Aber alles änderte sich mit Jesus' Auferstehung. Plötzlich verstanden die Jünger. Menschen, die zum ersten Mal von Jesu Auferstehung hören, brauchen vielleicht einige Zeit, um das Ganze zu erfassen. Wie genau will man das auch verstehen oder erklären? Man lebt ja nur einmal, danach ist Schluss, höre ich immer wieder. Möglicherweise durchläuft man erst einmal einige Glaubensphasen wie Maria und die anderen Jünger. Wie Petrus überprüft man ja erstmal die Fakten und ist hinterher immer noch total verwirrt über die Ereignisse, über das, was man erlebt hat. Alles ändert sich, wenn wir Jesus persönlich kennenlernen, wenn wir Jesus persönlich begegnen. Damit meine ich jetzt nicht leibhaftig, obwohl selbst das ist möglich, Gott ist alles möglich, sondern wenn er unser Herz berührt, so richtig berührt und wir mit unserem Herzen sehen und erkennen, wer er ist. Dann erst sind wir in der Lage, auch die Tatsache der Auferstehung zu akzeptieren. Wir können Jesus erst begegnen, wenn wir entdecken, dass er tatsächlich lebt und sein Grab leer ist. Das macht aus verängstigten Jüngern, hoffnungslosen Jüngern, mutige Botschafter, damals wie heute. Wir sehen ja auch, dass in den Ländern, wo Christen verfolgt werden, standhafte Christen gibt, die da durchgehen. Und das wäre ohne Auferstehung gar nicht möglich. Also dann... Ja, also was bedeutet für mich die Auferstehung? Wie versuche ich sie zu erklären, was ja total schwer ist? Also für mich ist das so, die Gewissheit der Auferstehung macht viele schlimme Dinge und den Gedanken an das Sterben für mich erträglicher. Auferstehung ist für mich der Durchbruch zum wahren Leben, ein Neuanfang im Paradies. Also wir werden Auferstehung, weil Jesus uns den Weg bereitet. Also wir haben jetzt gar nicht mehr so viel zu tun, wenn man es so nimmt. Ja, und ganz wichtig ist auch, Auferstehung ist ein Leben ohne Schmerz und Trauer, kein Tod, keine Krankheit, eine Ewigkeit in Frieden und Gerechtigkeit. Ganz besonders heißt Auferstehung aber für mich, da wo ich nicht weiter weiß, hat Gott ungeahnte Möglichkeiten. Er sprengt alle Rahmen und sogar geschlossene Gräber. Jesus allein gibt uns neues Leben und eine Hoffnung. Auf den auferstandenen Jesus setzen wir unser Vertrauen. Amen.
Dankeschön. Das war die Stimme des Volkes. Ja, es ist tatsächlich so. hier passiert etwas, hier ist vor 2000 Jahren etwas passiert, das geht nicht. Das passt in keine naturwissenschaftliche Erklärung. Das ist verstandesmäßig auch nicht zu erfassen. Das ist unmöglich. Und weil es unmöglich ist und mit keinem unserer menschlichen Fähigkeiten zu ergründen ist, gibt es das auch nicht. Das ist der erste Fehler. Wenn wir bereit sind, und von unseren Gedanken und unserem Kopf und unseren Herzen diese Grenze zu überschreiten und zu sagen, alles das, was ich nicht begreifen, erklären und verstehen kann, das gibt es auch nicht. Wenn ich diese Grenze aufmache und sage, vielleicht gibt es doch da etwas, was eine Wirklichkeit ist, eine Wirklichkeit, die mich jetzt auch umgibt, die ich aber mit meinen menschlichen Möglichkeiten nicht erfassen kann und die mir auch kein Naturwissenschaftler erklären kann. Da ist etwas passiert, das kann nicht passiert sein, weil das geht nicht, das funktioniert nicht. Und es ist doch passiert. Und jetzt habe ich gerade bei modernen Menschen unserer Zeit, die rational und rational denken, die sagen, das muss erklärbar sein. Und alles, was nicht erklärbar ist, das glaube ich nicht. Denn der Glaube, der setzt sein ganzes Vertrauen in etwas hinein, was ich nicht erklären, nicht sehen und nicht spüren kann. Und doch setze ich mein Vertrauen in diese Welt hinein, die auch Wirklichkeit ist. Das ist das Dilemma gerade unserer Zeit. Bei unseren Vätern oder Vorvätern hat man dieses Dilemma ausgeglichen durch Religiosität bis heute. Man ergreift eine Religion, die dann für mich Antworten darauf gibt, auf eine Welt, die ich nicht erfassen kann, die aber Wirklichkeit ist. Und dann bemalt man sich Bilder oder Traditionen und Geschichten, und alle Weltreligionen leben von dieser Vorstellung, da sind Mächte im Hintergrund, die ich in gewisser Weise beeinflussen kann, die sind wichtig für mich, ganz wichtig für mich, weil letztendlich hier auf dieser Erde mein Leben eine Grenze hat und danach passiert nichts. Und das ist das Fatalste überhaupt. Passiert da wirklich nichts? Die Person Jesus Christus, die auferstandene Person, die wir heute feiern, sagt, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Ist das nicht ein Hoffnungsschimmer? Ich werde leben, selbst dann, wenn ich gestorben bin, wenn ich an Jesus Christus glaube. Geht das überhaupt? Vom Verstand her geht das nicht. Aber es geht dann, wenn ich mich auf die Suche mache, nach dieser Wirklichkeit, auch heute noch, die mich umgibt, und mich auf die Suche mache nach Menschen, nach Gemeinschaften, nach Informationen, die mir diese Wirklichkeit beschreiben, die ich nicht erfassen und begreifen kann, aber die ich dann anfange zu lernen. Und diese Wirklichkeit, die tatsächlich existiert, wird dann auch zu einer Wirklichkeit, aber nicht, weil ich der Held bin und der große Wissenschaftler, sondern weil ich bereit war, meine eigene Vorstellungen, Ideen und Ideologien aufzugeben und das zu erfahren und mich zu öffnen für den, der mich selber gebildet hat. Der lebendige Gott, der meine Seele geformt und erschaffen hat, und diese Seele, die er einmal erschaffen hat und die geboren wurde, hat kein Ende. Auch nicht durch das Sterben. Und dann taucht diese dringende Frage, die in uns steckt, taucht auf. Was ist denn in der Ewigkeit? Gibt es überhaupt eine Ewigkeit? Es gibt interessante Geschichten. Und das wichtigste Buch und überhaupt für mich auch die wichtigsten Erfahrungen, da braucht man sehr, ich gebe euch ehrlich zu, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um so allmählich in diese Tiefe hineinzukommen. Und dann wirkt durch diese Erfahrungen diese Wirklichkeit tatsächlich auch immer realer. Aber das ist ein Prozess, den man selber will, den man will. Wenn man den nicht will, dann öffnet sich diese Welt und dieser Prozess nicht. Es gibt um diese Urfrage des Menschen, das ist auch meine Urfrage, was ist denn, wenn ich sterbe und nicht mehr da bin? Ist dann wirklich alles aus? Ist alles vorbei? Es gibt keinen Gott, alles ein großer Knall und alles ist weg? Wenn ich daran glaube, kann ich da eine gewisse Zeit lang dran festhalten, aber es bleibt ein unbefriedigender Rest. Was passiert denn dann? Und der Schlüssel ist tatsächlich nicht Religion, nicht Kirche, nicht Gemeinde, sondern die Person Jesus Christus. Er ist tatsächlich der Schlüssel. Und wenn ich mich persönlich auf diese Person Jesus Christus einlasse, dann mache ich diese Entdeckung. Das ist mühevoll, sehr mühevoll sogar, und manchmal tut das sogar richtig weh, aber es hat ein Ziel und es hat ein Ergebnis, und dieses Ergebnis ist ewiges Leben. Will ich denn so ohne weiteres auf dieses Ergebnis verzichten? Oder bin ich bereit, alles dafür einzusetzen, um diese Ewigkeit tatsächlich auch zu erreichen? Es gibt, und dann habe ich mich gefragt, was ich Dolores auch gefragt habe, wie erkläre ich das denn meinen Mitmenschen, diese Tatsache der Auferstehung? Jesus Christus ist leibhaftig auferstanden. Dieser Mensch Jesus Christus ist auf grausame Weise ermordet worden. Eine einzigartige Geschichte da am Kreuz, und ist begraben worden und ist tatsächlich am dritten Tage auferstanden. Der Stein war weg, das Grab war leer, der Korpus war nicht mehr da. Diese Person war jetzt eine neue Person, er war eine göttliche Person, er war immer noch real. Und er ist dann tatsächlich, stellt euch vor, in geschlossenen Räumen, heute auf einmal geht die Tür auf, wir haben alles verschlossen, die Tür geht auf, da steht mittendrin und sagt: Friede euch, in leibhaftiger Form. Und dem ungläubigen Thomas sagt er: Reiche deine Hand und lege sie in meine Seite und meine Hände. Das war eine körperlich-räumliche Begebenheit. Und auf einmal war der wieder weg. Das ist doch eigentlich, und er ist ja vielen erschienen. Glaube ich das oder glaube ich das nicht? Wirklichkeit oder nicht Wirklichkeit? Jesus sagt ein Beispiel, und das ist prägnant, wie man den Menschen, oder einen Hinweis darauf, wie man den Menschen diese Botschaft ans Herz legen kann. Er erzählt ein Gleichnis tatsächlich, und er hat den Einblick in diese andere Wirklichkeit, und zwar bis in die Tiefe hinein. Er ist Gottes Sohn, er hat die göttlichen Kräfte und Sichten in sich. Er erzählt den Menschen ein Gleichnis genau über das Problem, was wir haben. Zwei Menschen sterben. Ein reicher, sehr angesehener Mann stirbt und kommt in den Himmel, und ein anderer, sehr armer Bettler, der am Tempel sitzt, Geschwüre hat und jeden Tag ums Überleben kämpft, der arme Lazarus, stirbt auch und kommt auch in den Himmel. Und jetzt gibt es eine sehr, sehr interessante Stelle, denn das ist eigentlich die einzige Stelle in der Bibel, die uns sehr glaubhaft, denn was hier drin steht, ist das Buch des Lebens, das Buch der Wahrheit, sehr glaubhaft vermittelt, was denn da überhaupt passiert. Der reiche Mann sitzt in Feuerqualen und schreit, und das Feuer verbrennt ihn und er kann nicht sterben. Der arme Lazarus sitzt in Abrahams Schoß in einem Paradies. Zwischen den beiden ist es eine Kluft, die niemand überwinden kann. Niemand kann diese Kluft überwinden. Der reiche Mann schreit zu Abraham und zu dem armen Lazarus: Hilf mir doch aus diesen Feuerqualen heraus, in irgendeiner Form. Und Abraham sagt: Du hast Hilfe angeboten bekommen und hast sie nicht gewollt. Dann schreit er weiterhin und sagt: Da helft mir, oder geht hin meinen Brüdern auf dieser Erde, meiner Familie, nicht das Gleiche passiert, was mir passiert ist. Schickt Boten nach unten, die Wunder tun, und dann werden sie glauben und dann werden sie nicht das Gleiche erleiden wie wir. Und dann kommt die erstaunliche Antwort von Abraham: Sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Das ist ein entscheidender Hinweis, und das ist in der Form, wie es geredet wurde, ein Hinweis aus dem Alten Testament. Da müssen wir deutlich sehen, an der Stelle hat Jesus als Mensch diese Geschichte erzählt. Er war also noch nicht gekreuzigt, noch nicht gestorben und es war vor allen Dingen auch noch kein Pfingsten. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, in 7 Wochen haben wir das nächste große zwei Tage wieder, das Pfingstfest wieder, das kann ich überhaupt nicht mehr erklären. Ausgießung des Heiligen Geistes, wie will ich das jemandem erklären? Diese Geschichte haben Mose im Alten Testament beinhaltet. Mose war der von Gott gesandte und bevollmächtigte Führer für das alttestamentliche Bundesvolk, sein Bundesvolk, Gottes Bundesvolk, aus dem Sklavenhaus Ägyptens herauszuführen durch die Wüste ins gelobte Land. Das war der Auftrag und das war die Person Mose. Das war quasi in Gottes Auftrag der Retter aus dem Sklavenhaus aus Ägypten. Die Geschichten sind faszinierend und sie sind real. Sie sind keine Fantasien, sie sind real passiert. Da tritt die Wirklichkeit, die für uns nicht begreifbar wird, in unsere erfassbare Welt hinein. Dieses Volk Israel übrigens nicht zu vergessen, ist vor kurzem wieder auferstanden, vor 70 Jahren. Immer noch Wirklichkeit und Volk Gottes. Und die Propheten. Die Propheten waren die Sprachrohre Gottes. Die Propheten haben das dem Volk mitgeteilt, was Gott den Leuten sagen wollte. Er hat ihnen eine Lebensweisheit mit auf den Weg gegeben im gelobten Land, durch die 10 Gebote und durch die Regeln. Gott selber hat den Menschen Regeln gegeben, dass ihr Leben untereinander und mit Gott gelingt. Das war beeindruckend. Und wenn der Mensch das getan hat, lebte er paradiesisch. Doch er ist immer wieder hat seine eigenen Gedanken, hat gesagt, ich brauche dich nicht, ich mach was anderes. Und dann ist das wieder richtig in die Hose gegangen. Alttestamentlich, neutestamentlich gibt es einen neuen Boten. Und dieser Bote ist die Person Jesus Christus. Er ist der, der den Menschen, eben nicht nur das Volk Israel, sondern den Menschen, mich und dich, die Kompetenz, die Kraft hat, die göttliche Kraft hat, den Tod aus unserer Seele zu nehmen und das Leben hineinzupflanzen. Das ist die Person Jesus Christus. Er ist der Einzige, der uns aus dem Sklavenhaus des Todes befreien kann. Und wie bringe ich das dann meinen Menschen bei, meinen Mitmenschen bei? Diese Tatsache, diese Wirklichkeit, die nicht erfassbar ist und doch Wirklichkeit ist. Er sagt, nach der Auferstehung trifft er viele Menschen, auch die Jünger, und sagt und gibt den Schlüssel, den er allen Menschen gibt und auch uns, geht hinaus in die Welt und predigt das Evangelium. Das ist die Form, wie wir diese Botschaft den Menschen bringen sollen. Das Evangelium predigen heißt, Evangelium heißt gute Nachricht. Unser Auftrag ist es, diese gute Nachricht, diese Botschaft meinen Mitmenschen mitzuteilen. Und predigen in diesem biblischen Sinne hat 1000 Facetten. Es sind Gottesdienste, es sind in Kirchen und Gemeinden, es sind persönliche Gespräche, es ist mein Lebensstil. Evangelium predigen ist auch ein Lebensstil. Evangelium predigen heißt, dem Menschen in liebevoller Weise etwas ans Herz zu legen, was unendlich wichtig ist. Mir Möglichkeiten suchen, ihnen es erklärbar zu machen, diakonische Aufgaben wahrzunehmen, überall dort, wo sie gebraucht werden. Und das nicht, damit ich besser dastehe, sondern um den Menschen ans Herz zu legen, dass diese lebensrettende Botschaft für sie, für jeden Einzelnen wichtig ist. Das ist Ostern 2022, Evangelium predigen in allen Formen. Wie gesagt, das hat viele, ganz viele Facetten. Und die biblischen Aussagen sind voll. Und ein Kernelement, dieses Evangelium zu predigen, ist die Gemeinde Jesu Christi. Reden wir immer wieder darüber, über die Gemeinde Jesu Christi mit ihren 4 Grundsäulen. Gemeinschaft, Lehre, Gebet, Abendmahl. Da schöpfen wir selber Kraft heraus, diese Botschaft auch einer Welt gegenüber zu bringen. Und diese Welt, das sollten wir nicht verkennen, das wird auch gesagt, steht dieser Botschaft sehr feindselig gegenüber. Wir spüren sehr deutlich an vielen Stellen, dass wenn wir diese Botschaft in den verschiedenen Formen demnächst den Menschen beibringen wollen, dass tiefer Hass uns entgegenbringt. Der Mensch, der zum, und das ist, da stecken auch Kräfte hinter, der Mensch, der zum Glauben an Jesus Christus kommt, ist für den Teufel eine verlorene Seele. Wir merken, das ist nicht unwichtig, das hat Gehalt und das ist wichtig. Wir haben vorhin in dem Text gelesen, die allerersten, die zum Grab gingen, waren drei Frauen, so wird es beschrieben, mit sehr wertvollen Ölen, mit dem Vorsatz und mit der Absicht, die haben sich zusammengefunden in ihrer Hoffnungslosigkeit, in ihrer Trauer und haben das getan, wollten das tun, was in Israel, damals und bis heute üblich ist, dass man Leichname balsamiert, dass man Leichname salbt. Das hatten sie vor. Sie haben ihre Gerätschaften genommen und machten sich auf den Weg. Und jetzt, vielleicht vorher schon, auf einmal, auf dem Weg dorthin, stellen sie fest, wir haben es im Film gesehen, dass ein Stein vor dem Grab, der wiegt mehrere Tonnen, den kriegen wir doch gar nicht weg. Jetzt gehen wir auf den Weg, wollen den Leichnam Jesu einbalsamieren und wir kommen in das Grab überhaupt nicht rein. Wir haben so einen guten Vorsatz und das funktioniert nicht. Und sie drehen sich um und gehen wieder. Nein. Sie gehen weiter. Das ist dieses nicht erklärbare Vertrauen in ein Geschehen hinein, dass sie vorhaben und dass dieser Schritt, den sie gehen, den beginnen sie, obwohl sie nicht wissen, ob das überhaupt funktioniert. Aber sie sind davon überzeugt, dass das ihr Weg ist. Und dann passiert das Unfassbare, was an vielen Stellen immer wieder unfassbar ist, so wie ein Mensch, der von Herzen zu Jesus Christus ist, ist für uns nicht fassbar. Aber es ist eine Kraft, die wirklich lebendig macht. Und sie kommen an dieses Grab und tatsächlich, wow, der Stein ist weg. Ihr Vertrauen, ihre Hoffnung zahlt sich aus. Ihr Glaube zahlt sich aus. Sie können in dieses Grab gehen und können den Leichnam einbalsamieren und der ist gar nicht da. Dann kommt das Nächste, dass dann tatsächlich ein Bote, eine Vision und wie man das auch immer wieder erklären will, ihnen deutlich sagt, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Eine Geschichte, eine Auferstehung, die unsere Welt völlig verändert hat. Seitdem ist der Mensch, seit dieser Auferstehung, erstmalig ist der Mensch, der sich im Sündenfall von Gott getrennt hat, durch den Glauben an Jesus Christus wieder in der Lage, zu seinem Schöpfer zurückzufinden. Das ist Ostern. Und dieser weggerollte Stein, der dort vom Grab weggerollt wurde, ist unser Stein, der unsere Herzenstüre verschließt. Unsere Hoffnungslosigkeit, unsere Trauer, unsere Sorgen, unser Kummer, dieser Stein wird von Gott weggerollt und das Herz wird geöffnet, wenn wir diesen Schritt, diesen Weg suchen und gehen wollen. Das ist Ostern in diesem Jahr und gerade vielleicht auch in diesem Jahr 2022, wo die Hoffnungslosigkeit und die Perspektivlosigkeit, die immer tiefer in unser Innerstes hineindringt, durch die äußeren dramatischen Umstände, die wir erleben, diese Hoffnungslosigkeit und dieses Dilemma, dieser Krieg, der uns nahe steht und der so grausam ist, Corona, das uns so tief belastet schon seit Jahren, alles das beeinträchtigt uns, belastet uns, aber letztendlich werden wir diese Lasten haben, aber sie werden abgenommen, indem einer den größten Stein von uns wegrollt und das ist die Kraft Gottes, wenn wir sie an uns heranlassen. Und dann ist das erlebbar, erfahrbar, aber nur, indem ich mich wirklich drum kümmere, erlebbar, erfahrbar, dass die Person Jesus Christus die Zukunft, meine Zukunft und Hoffnung ist. Und das ist tatsächlich so. Das heißt nicht, dass meine äußeren Umstände, die können vielleicht noch heftiger werden. Aber die Zukunft und Hoffnung liegt in Jesus Christus. Das Wort wird wahr, wenn du gestorben bist, allein du wirst leben, selbst wenn du gestorben bist. Jesus Christus sagt, wenn du an mich glaubst und den Weg, der mühselig ist, bis zum Ende durchhältst, dann nehme ich dich in eine Wohnung, die ich bereits jetzt für dich fertiggestellt habe. Eine zweite Erde, die wir uns nicht vorstellen können. Wir sagen berechtigterweise, wir haben keine zweite Erde. Diese zweite Erde gibt es tatsächlich in den göttlichen Himmeln bereits vorbereitet. Vision, Fantasie, Glaube. Manchmal denkt man, wie kann ich das erklären? Wie kann ich das erklären, dass dieser Person Jesus Christus wirklich ewiges Leben gibt? Dass man die Erde, wir kennen ja alle Science Fiction, wir sehen Raumschiffe gerne und wir sehen, was weiß ich, für Filme. Da sind ja auch, werden ja auch unvorstellbare Dinge, werden da plötzlich real, alles Fantasie. Und nehmen wir ein solches Raumschiff und dieses Raumschiff ist kaputt und es eiert vor sich hin, ein riesiges Ding und es fliegt mit hoher Geschwindigkeit in den Abgrund. Und zwar mit allem, was da drin und da drauf ist. Vergleichbar vielleicht mit unserer Erde. Es ist ein Bild mit vielen Haken, aber es kann vielleicht ein Stück weiterhelfen. Und dann ist neben dem Raumschiff ein noch größeres Raumschiff, das paradiesisch ist und völlig intakt. Und von da aus werden ständig Rettungsringe, die an ein Seilen gebunden sind, auf dieses eiernde, untergehende Raumschiff geworfen. Auf diesem Rettungsschirm steht Jesus Christus drauf. Und derjenige, der das ist mit Seilen verbunden an das neue, große Raumschiff, diese Rettungsringe, wer sie ergreift, um sich überstülpt, wird noch eine Zeit lang auf dieser Erde bleiben und vielleicht frühzeitig davon weggenommen. Oder wenn dieser Planet mit allem, was da drauf besteht, untergeht, werden diese Rettungsringe mit den Seilen die Menschen auf das neue Raumschiff ziehen, die diesen Ring um sich gelegt haben. Fantasie, Science Fiction. Der Glaube versetzt Berge. Und der Glaube ist erfahrbar. Es ist ein Prozess. Ostern, gerade Ostern jetzt, soll uns einladen, nicht mühselig und verkrampft, sondern mit Herzenseinstellung auf die Suche nach diesem Christus zu gehen und ihn immer wieder neu kennenzulernen und diesen Rettungsring, um uns immer fester zu machen. Auferstehung, er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus Christus ist der Retter der Welt. Amen.